Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Die Bundestagswahlen sind vorbei und wenn ihr diese Folge hört oder Sie diese Folge hören, ist auch die Bürgerschaftswahl in Hamburg bereits gelaufen. Wenige Tage vorher trinke ich meine Limo mit Martin Eberhardt, Gründer des Immobilienberaters Aperduros und ehemaliger RIX Deutschland Präsident, der in Hamburg wohnt. Nach den Bundestagswahlen kann man die Frage nach den Erwartungen an die neue Regierung nicht ganz außen vor lassen. Im Wesentlichen geht es in unserem Gespräch aber um das Thema Transformation von Immobilien und Immobilienportfolios. Eberhardt spricht über verschiedene interessante Assetklassen, sagt aber auch:
Die Büroimmobilie in Gänze wird schon der Verlierer dieser Megatrends sein.
Ein großes Thema für Immobilienbestandshalter ist die Frage, wie es weitergeht mit Regulierung und ESG. Investoren treibt zurzeit die große Frage um, wie stark sie in ihren Bestand jetzt noch in ESG-Maßnahmen investieren sollen. Oder spielt das Thema künftig eine geringere Rolle?
Ich denke jetzt aber, dass wir den Wendepunkt im Bereich ESG schon durchschritten haben,
meint Martin Eberhardt. Seid gespannt auf unser Gespräch. Mein Name ist Dirk Labusch. Ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ich grüße Sie ganz herzlich nach Hamburg, lieber Eberhardt. Nach den Wahlen und vor den Wahlen, wie sieht's denn gerade in Hamburg aus? Ist Hamburg im Wahlfieber?
Also erstmal ein herzliches Moin Moin in den Breisgau. Und tatsächlich, trotz Wahlfiebers kommt sogar gerade in diesem Augenblick, wo wir hier beginnen, kommt die Sonne ein bisschen raus und scheint in meinem Büro, wie Sie jetzt auch erkennen können.
Ja.
Und Wahlfieber ja. Also wir waren ja am Sonntag wählen und wir werden am kommenden Sonntag, werden wir nochmal wählen gehen, dann zu den Wahlen der Hamburger Bürgerschaft. Aber also im Großen und Ganzen ist das eine sozialdemokratische Stadt. Und so wie es aussieht, wird wohl auch die SPD wieder mit den Grünen hier in Hamburg regieren können.
Ja, Mensch, dann kommen wir mal zum Bundestagswahlen. Die FDP ist raus. Das ist sicher nicht im Sinne der Immobilienwirtschaft. Die Grünen sind zunächst mal weg vom Fenster. Wirtschaft schlägt Ökologie. Das ist so der Punkt, auf den es manche gebracht haben. Würden Sie es ähnlich sehen oder welche Impulse erwarten Sie auch von den Bundestagswahlen für den deutschen Immobilienmarkt?
Ja, da bin ich total gespalten. Also wenn man sich mal die Wahlprogramme beider Parteien anschaut, dann...
Welche Parteien jetzt, Entschuldigung?
Der SPD und der CDU.
Okay, ja.
Mhm. Also der voraussichtlichen zukünftigen Koalition, wobei ja. Ist ja noch lange nicht gesagt, dass sie sich tatsächlich dann auch auf eine Koalition einigen können. Denn was wir ja sehen ist, dass die in vielen Politikfeldern ja unterschiedliche Ansichten haben und so auch, was das Thema Immobilie grundsätzlich anbelangt.
Ja.
Also die CDU spricht von Deregulierung. Die SPD würde es ganz gern bei der Regulierung belassen. Konkret zum Beispiel jetzt dann auch bei der Mietpreisbremse. Konkret auch, was energetische Auflagen beim Bau anbelangt. Und da sind wir dann mal gespannt, was gegebenenfalls rauskommt, wenn uns dann, ich hoffe nicht erst in vielen Monaten, sondern in relativ kurzer Zeit, dann ein Koalitionsvertrag vorliegt.
Nun ist Friedrich Merz ja dazu verdammt, öffentlichkeitswirksame Veränderungen in Deutschland durchzusetzen und hier Migrationsbegrenzungen. Und jetzt muss er den Spagat schaffen dazwischen Deutschland für ausländische Fachkräfte attraktiv zu halten. Und der Begrenzung der Migration, kann das gelingen, Ihrer Meinung nach?
Ja, es kann gelingen, aber es muss nicht gelingen. Also erstmal auf dem Papier stehen die beiden Parteien jetzt nicht für einen starken Politikwechsel.
Ja.
Den ich zumindest von dem Hintergrund jetzt unseres schwachen Wirtschaftswachstums oder negativen Wirtschaftswachstums für notwendig erachte, auch einer zu starken Regulierung für notwendig erachte, sondern es könnte sein, dass man sich vielleicht dann einigen muss, so ein bisschen in der Mitte. Und ob das ausreicht, um Deutschland aus dieser misslichen Situation zu führen, da würde ich mal ein Fragezeichen dran setzen.
Welche Dinge sollte denn eine Regierung möglichst bald angehen? Ich meine, was halten Sie davon, dass jetzt Strukturreformen gefordert werden?
Offen gestanden befürchte ich, dass nicht allzu viel passiert. Politische Instabilität ist im Augenblick ja ein Punkt, den nicht nur Deutschland betrifft, sondern wenn wir zu unseren europäischen Nachbarn schauen, haben wir da auch eine Instabilität. Also gerade ein weiteres großes EU-Land, Frankreich, Wir sehen die Niederlande. Wir schauen ein Nicht-EU-Land, aber trotzdem wichtiges europäisches Land, das Vereinigte Königreich, wo jetzt erst seit kurzer Zeit eigentlich Labour an der Regierung ist, aber auch schon wieder verbraucht wirkt. Also ja, man muss mal gucken, in welche Richtung das geht. Und ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass wir jetzt zu Reformen kommen. Und mein Hauptthema wäre, oder die Hauptüberschrift, die ich mir wünsche, wäre eben mehr Markt und weniger Regulierung.
Ja, das mag so sein und die Forderung ist ja da. Ich sehe, dass die Zeichen in eine ziemlich andere Richtung zu gehen scheinen. Fürchte, dass wir jetzt auf der MIPIM tatsächlich auch damit konfrontiert werden. Und ich weiß, im letzten Jahr waren die Bedingungen ja auch nicht wirklich rosig. Und dann hieß es aber immer noch, ja, Deutschland ist immer noch der sichere Hafen, gerade im Vergleich zu den vielen anderen Problemen, die es in Europa gibt. Jetzt mal die Frage an Sie, wird sich da was verändert haben? Ist Deutschland immer noch der sichere Hafen für ausländische Investoren?
Ich meine eindeutig nein. Und ich habe das übrigens letztes Jahr auf dem MIPIM, habe ich die Ansicht auch schon vertreten. Denn die Probleme, die wir jetzt haben, sind ja nicht neu. Die haben sich ja schon länger abgezeichnet. Und jetzt unter den Veränderungen, die kamen auch mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine und der damit verbundenen Energiekrise. Und dabei hatten wir gerade mal so angefangen, dann auch Corona zu verdauen. Also ich glaube schon, dass Deutschland insgesamt strukturell gebeutelt ist. Und wir waren lange das Safe Haven. Und Herr Labusch, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre, so einen langen positiven Zyklus. Der Professor Beile hat immer vom Superzyklus gesprochen. Hatten wir ja nicht. Davor waren die Zyklen teilweise relativ kurz und wir hatten auch relativ lange Krisen in der Immobilienwirtschaft. Das hat sich geändert, aber jetzt sind wir da, wo wir sind. Wir müssten viel mehr Wohnungen bauen. Die Transaktionsmärkte scheinen sich zu stabilisieren, aber auch eben nur zu stabilisieren. Und jetzt müssen wir mal schauen, was die nahe Zukunft bringt.
Kommen wir mal zum Immobilienmarkt. Ich weiß, dass viele Bestandshalter ihre Portfolien jetzt umbauen müssen. Sie haben dazu ein Buch geschrieben. Transformation der Immobilienwirtschaft. Und Ihre Stichworte sind dazu Resilienz und Diversifikation. Jetzt frage ich mal ganz blöd, wie erreicht man Resilienz in einem Immobilienportfolio, indem man es möglichst weitläufig aufstellt und verschiedene Märkte dabei berücksichtigt, nicht wahr?
Das haben Sie schon alles gesagt, Herr Labusch. Aber Spaß beiseite. Ich fächer das nochmal ein bisschen auf. Ja. Also die Überschrift ist erstmal auf jeden Fall Resilienz. Aber bevor wir jetzt auf meine Empfehlungen vielleicht eingehen, was man machen könnte, was man machen sollte, nochmal die Zusammenfassung all dessen, was wir jetzt teilweise schon angeschnitten hatten. Und was wir auch in diesem Buch, das ich herausgegeben habe mit Andreas Fnür von der TU Darmstadt und Thomas Herr, den ich als absoluten Digitalisierungsexperten auch sehen würde, Transformation der Immobilienwirtschaft. Da hatten wir jetzt auch schon vor dieser Energiekrise gesagt, dass wir die Gesellschaft, auch nicht nur Deutschland, Europa, darüber hinaus, wir befinden uns in einem Strukturwandel. Alle Themen sind auch in Ihrem Magazin ausreichend beschrieben. Ich heuchle das nochmal ganz kurz durch. Ja. Das Thema Digitalisierung, Demografie, Globalisierung beziehungsweise jetzt auch Deglobalisierungsaspekte, Urbanisierung, Regulierung / ESG. Und dann haben wir jetzt das ganze Thema mit Geopolitik auch noch. Und wenn Sie sich mal die letzten Umfragen so anschauen von INREF oder was ich ganz gerne lese, ist dieses ULI, PwC Emerging Trends, dann ist gerade die Geopolitik ein ganz, ganz starker Unsicherheitsfaktor. Und wenn man sich das anschaut und dann eben auch sieht, dass diese Effekte dann auch, wie ich so schön sage, super additiv, ein herrliches Wort, ne, super additiv wirken, dann sieht man eigentlich das Dilemma. Und Deutschland schneidet dabei eben nicht gut ab. Und wenn man jetzt überlegt, wie stelle ich mein Portfolio resilient auf, dann sollte ich vor allem eben auch die wesentlichen Punkte, die hier auf uns wirken, Demografie, Urbanisierung, ESG und vor allem Digitalisierung dann in meinem Portfolio berücksichtigen.
Ja, im Vorgespräch haben Sie darauf hingewiesen, dass das Thema Büroimmobilien in den allermeisten Portfolien institutioneller Investoren immer noch die größte Assetklasse ist und dass Handelsimmobilien oft schon abgebaut würden.
wobei es ja durchaus Handelsformen gibt, die auch einigermaßen resilient sind. Alles, was mit dem periodischen Bedarf ja auch zu tun hat. Also man muss auch immer differenzieren. Aber es ist schon so, dass so wie die Portfolien sich viele Jahre dargestellt haben, das sind mit Sicherheit nicht die Portfolien der Zukunft.
Vielleicht nochmal zum Thema Resilienz. Auf was muss eine resiliente Immobilie denn einzahlen?
Also ich nehme mal Demografie. Da haben wir nicht nur das Thema der Alterung der Gesellschaft, sondern wir haben dabei auch, dass immer mehr Anteile der Jahrgänge in Europa zum Beispiel studieren. Also das heißt, auf der einen Seite schaffen wir Immobilienformen, die für das Alter geeignet sind, von Wohnformen, die ohne Pflege auskommen, bis Wohnformen, wo Pflege im Vordergrund steht.
Ja.
Das betrifft aber auch andere Altersklassen, wie zum Beispiel gerade die Studenten. Ja, und dann befinden wir uns schon mitten dann auch in der Reallokation von Assetklassen, wenn man das entsprechend aufgreift. Die Amerikaner bringen es ja auch mal ganz gerne so auf so einen Punkt. Und die sprechen zum Beispiel jetzt von Beds, Sheds und Mats.
Ja, um das zu erklären, Beds, das steht für Wohnen mit den verschiedenen Komponenten, Mikro-Apartments, Servants-Apartments, Social Housing, Affordable Housing. Sheds sind Hallen, Logistik, Light Industrial Data Center und Mats sind Immobilien der Gesundheitswirtschaft.
So ein neuer Star im Bereich der industriellen Gesundheitswirtschaft und das ist das Thema Life Science Real Estate. Das ist ja eine total boomende Assetklasse in den USA und auch schon in UK. Und dann hat es so den Weg genommen, jetzt über die Niederlande auch zu uns. Und das ist auch eine Assetklasse, bei der ich eine große Zukunft sehe.
Und wie geht es weiter mit dem Bürothema? Sie hatten das eben zumindest mal angesprochen. Da gibt es ja nun die zwei Pole. Die einen sagen nein, die anderen sagen ja. Die anderen sagen ja, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Vorbehaltlos ja, sagt, glaube ich, keiner mehr. Sie haben es eben zumindest mal erwähnt. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Ja, ich denke, dass die Büromobile in Gänze wird schon der Verlierer dieser Megatrends sein. Heißt nicht, dass Büros nicht mehr in ein institutionelles Portfolio gehören. Natürlich werden die auch zukünftig dahin gehören. Aber was man ja sieht und gerade auch, wenn man mit den Vermietungsexperten spricht, dann haben wir hier eben einen Punkt, wie heißt es schön, Flight to Quality, Flight to Location und Flight to ESG. Und ich denke, die Immobilien, die eben attraktiv sind, gut gelegen sind, die auch eine Nachhaltigkeit berücksichtigen, die haben eine gute Zukunft.
Aber nochmal ganz kurz, das Themenkreis ESG und die abgeleitete Regulierung für die Immobilienwirtschaft. Wird dieses Thema bleiben? Wird das nach den Wahlen auch und mit Trump und so, wird es in seiner Bedeutung vielleicht ein Stück weit zurückgehen?
Ich denke, auch unabhängig jetzt von Trump wird es zurückgehen. Ich denke, Trump wird es jetzt nochmal beschleunigen. Glaube ich, jetzt in Vorbereitung unseres Gesprächs habe ich mir nochmal einen Beitrag angeguckt, den ich mit Frank Müller im Jahr 2020 für ihr Magazin geschrieben habe. Und da hatten wir ja da war das noch gar nicht so nah, das ganze Thema mit Taxonomie und Green Deal der EU und was das alles bedeutet. Das ist jetzt eigentlich so gekommen, muss man sagen, wie wir es damals auch so geschrieben haben. Ich denke jetzt aber, dass wir den Wendepunkt im Bereich ESG schon durchschritten haben. Da gibt es jetzt neben der Trump-Administration für mich auch andere Hinweise. Wir haben gesehen, dass zum Beispiel BlackRock sich jetzt aus der Net-Zero-Initiative verabschiedet hat. Mhm. Aus vielfältigen Gründen, auch aus rechtlichen Gründen, das muss man sagen. Mhm. Aber insgesamt ist es schon so, dass jetzt, wo überall weltweit die Budgets und gerade im Westen die Budgets kleiner werden, man schon guckt, wie gehen wir jetzt mit dem doch sehr kostenintensiven ESG-Maßnahmen im Bau, aber auch nicht nur dort, wie gehen wir überhaupt damit um? Und wenn man jetzt sich auch anschaut, das Programm, das sich jetzt die neue EU-Kommission auferlegt hat, möchte ich sagen, dass da Nachhaltigkeit ganz unter ferner liefen ist, aber es steht nicht mehr on top of the agenda. Und das haben wir jetzt, Herr Labusch, ja auch jetzt gesehen im Bundestagswahlkampf. Man hat dann da und dort das Thema nochmal hochgehoben, aber letzten Endes ging es vor allem um Wirtschaft, um Migration, um andere Themen. Ich denke, die sind jetzt auch wichtig und jetzt wird noch wichtiger werden, das ganze Thema, denke ich, Sicherheit und Verteidigung und damit Rüstung und wo kommt das Geld her? dafür. Und insofern kommen wir wieder an Anfang des Gespräches. Also das wird jetzt eine Riesenherausforderung für jegliche Regierung und Regierungskonstellation. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass vor dem Hintergrund man auch auf der Bundesebene und auch auf den Länderebenen das Thema ESG-Regulierung schon auch zurücknehmen wird. Wie stark? Das kann ich noch nicht absehen. Das kann, glaube ich, niemand absehen. Und was dabei ja auch nicht gerade charmant ist, Herr Labusch, wenn man jetzt dann für ein größeres Bestandsportfolio verantwortlich ist und hat bis jetzt immer geschaut auch auf diese Stranding-Risiken. Ja, wie wirkt sich das jetzt auf meine Strategie aus? Wie stark soll ich jetzt noch in ESG-Nachhaltigkeit oder in ESG-Maßnahmen, gerade in E-Maßnahmen investieren in meinem Bestand? Das ist ja unglaublich teuer. Da ist natürlich guter Rat teuer. Und ich sag mal, neben dem Thema, wie baue ich mein Portfolio um, habe ich da nochmal das Thema, wie gehe ich jetzt mit dem ganzen Block Regulierung und ESG um. Aber das sind schon auch jetzt für uns als Verantwortungsträger in der Immobilienwirtschaft, sind das schon ganz fundamentale Fragen, die auf uns zukommen.
Ich möchte auch nochmal auf ein anderes Thema kommen, auf das Thema Bewertung. Wir haben hier in Deutschland ja eine sehr konservative Bewertungsmethodik. Marktschwankungen, die wirken sich hierzulande oft sehr langsam auf den Immobilienwert aus. Inwieweit verzögert denn sowas einen Umbau eines Portfolios?
Herr Labusch, Sie wissen ja, ich habe ja viele Jahre einen Hut getragen, der Hut der RICS mit globalen Bewertungsstandards, wobei die RICS gar nicht sagt, das ist eine gute oder ein schlechtes Bewertungssystem. Aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass allen voran die Angelsachsen und wiederum in Kontinentaleuropa die Niederländer schon relativ marktbezogene Bewertungen durchführen. Wobei wir dann eben auch schauen, wie ändern sich die Kaufpreistabellen, gibt es Vergleichstransaktionen. Aber die Frage ist natürlich auch, wenn es keine Transaktion gibt, drückt das nicht auch was aus? Mhm. Und wir haben mit Sicherheit in Deutschland den Valuation Gap. Und das hat aus meiner Sicht auch dazu geführt, dass während wieder in UK relativ schnelle Marktanpassungen stattfanden und danach dann mit einem Timelag, aber relativ zügig auch in den Niederlanden, man da eigentlich schon auch wieder kaufen konnte, wir jetzt immer noch in Deutschland so ein bisschen dabei sind, dass wir jetzt uns konsolidieren und damit die Märkte später anspringen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe auch Sympathien dafür, dass wir die Übertreibung in Deutschland nicht mitnehmen. Aber das ist natürlich dann schon ein Nachteil unserer Bewertungs- oder unserer Art, Immobilien zu bewerten. Also hat Vorteile, hat auch Nachteile.
Jetzt haben Sie ja zum Beispiel, Sie haben ja sehr viel Erfahrung, Herr Eberhardt, und Sie haben zum Beispiel dieses Jahrhundertprojekt Potsdamer Platz begleitet und haben lange Verantwortung für das Portfolio der Deutschen Telekom getragen. Gibt es dabei Erfahrungen, die Sie in Ihre Beratung mit einbringen können? Ich glaube, es gibt viele, aber vielleicht sagen Sie mal so ein, zwei, drei, die jetzt auch für Investoren interessant sein könnten, die Ihr Portfolio umschichten wollen.
Ich fange mal anders an. Sie haben gerade gesagt, ich hatte bei Daimler-Benz gearbeitet, als Daimler-Benz-Team Potsdamer Platz. Es ist ganz gefährlich, Herr Labusch, weil wenn man dann nur bei mir einen Knopf drückt, kann ich nicht mehr aufhören, weil die Begeisterung da dabei gewesen zu sein, die trägt mich heute noch. Aber ich versuche das mal ein bisschen zu bremsen. Die Überschrift ist eigentlich, und das ist natürlich auch ein Dilemma, wir haben eine ganz dynamische Umwelt. Und da zahlt es genau die Effekte ein, die wir gerade besprochen haben. Wir haben eine ganz dynamische Unternehmensumwelt. Und da gebe ich gleich mal ein Beispiel von Daimler und vielleicht ein Beispiel von der Telekom. Und die Immobilien sind statisch. Und das ist ein enormer, wie soll ich sagen, da gibt's entsteht eine Spannung. Und das müssen die Corporate Real Estate Manager, müssen das managen. Aber da müssen auch diejenigen managen, weil vielfach die Unternehmen ja nicht mehr ihre Immobilien Eigentum haben, sondern eben zur Miete. Das hat natürlich dann auf die Bestandshalter unglaublich große Auswirkungen. Und wenn ich jetzt mal komme, als ich, wie es so schön heißt, bei Ihnen da im Ländle beim Daimler geschafft habe, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, da hatte Mercedes-Benz einige wenige Modelle. Und dann, als es auf einmal so viele Modelle gab, und da war ich dann auch ein Stück weit mit involviert, ja, da musste man auf einmal ganz neue Showrooms besetzen. Das heißt, man hat dann teilweise selber neu gebaut. Also vielleicht kennt der ein oder andere diesen Mercedes-Turm an der Donnersberger Brücke in München. Ich darf sagen, das war mein Projekt, da bin ich heute noch stolz drauf. Aber da haben die halt dann reingepasst, die Fahrzeuge. Und das Gleiche ist ja dann auch noch, Mercedes war damals, möchte ich sagen, Nischenanbieter, aber doch sehr fokussiert und hat dann über 1 Million Autos produziert. Es gab viel mehr, man musste die Werkstattkapazitäten erhöhen. Und das ist so ein Beispiel allein, nur Automobilwirtschaft, wie sich da eben die Rahmenfaktoren komplett verändert haben. Und das schlägt dann durch auf die Standortqualitäten, auf die Immobilie. Ganz kurz zur Telekom. Mhm. Wenn man noch zurückguckt, die Deutsche Post verbeamtet, so das Bild, das viele hatten, waren so die Menschen mit dem Ärmelschoner. Und jetzt wissen wir alle, die Telekom ist natürlich ein absolutes Tech-Unternehmen, ist ein Hightech-Unternehmen. Und damit haben sich auch da die Anforderungen an die Immobilien komplett verändert. Und wir haben diesen Pluralismus und den müssen wir uns dann in der Bereitstellung von Immobilien dann auch stellen. Und das ist eine Riesenherausforderung.
Ja, das ist wirklich sehr spannend, eine Immobilie flexibel zu gestalten. Aber natürlich, Sie haben recht, alles fließt. Und der Immobilienmarkt, dass man den zum Fließen bringt, das ist, glaube ich, nochmal eine größere Herausforderung. Aber ja, sehr, sehr spannend. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wenn man sich mal jetzt auf Investmentmodelle hier oder neue Trends mal fokussiert, Tokenisierung oder das Thema Co-Investments, was ist da für Sie, was kann die Zeit überdauern? Was hat Chance, in die Zukunft getragen zu werden?
Ich muss Ihnen ehrlich sagen, natürlich beschäftige ich mich ein Stück weit auch mit Tokenisierung oder alternativen Vertriebsformen von Immobilie. Aber am Ende komme ich immer wieder zurück zur Immobilie selbst.
Mhm. Okay.
Das ist auch so in meiner Berufslaufbahn eigentlich immer auch entscheidend. Und eine Nutzerzentrierung der Immobilie. Was ich da ganz gerne zitiere, sind gerade jetzt immer wieder diese gründerzeitlichen Quartiere, die wir in Hamburg haben, in Berlin vor allem haben, aber auch in Köln haben mit dem belgischen Viertel. Das heißt, sie haben Gründerzeithäuser. Die sind so konfiguriert, dass sie es keine Familie nutzen. Das können sie als Arztpraxis nutzen. Das können Freiberufler hervorragend nutzen. Also man findet da dann Architekturbüros oder Steuerberater, Architekten. Und dann auch mit Loftformen, wo wir ja auch sehen, da gibt's so ziemlich alles. Und das sind also Themen, jetzt wird's wieder ganz komplex aus meiner Sicht. Die KI oder andere Formen werden es ja möglich machen, dass sie sich vorne im Laden einen Schuh bestellen oder einen Pullover bestellen und dann trinken sie einen Kaffee und dann wird der hinten im Laden oder in dem Loft hinter dem Laden wird der dann mit 3D-Druckern produziert. Das gibt's schon, ja. Also das sind schon Themen, die kommen werden, aber haben wir dazu die richtigen Immobilien? Aber vielleicht nochmal zusammenfassend, wie ich so schön sage, die Immobilie ist eben immobil. Die ist statisch und alle Fachbücher, viele Podcasts beschäftigen sich damit, wie sich eben das Umfeld immer stärker dynamisiert. Und da haben wir einen Konflikt, den wir dann als Bestandshalter lösen müssen.
Ja, genau. Und diesen Konflikt werden wir jetzt auch nicht im Rahmen eines Gespräches ausräumen. Aber ein paar Ansätze, paar Dinge sind ja gefallen in unserem Interview. Ja, ich frage Sie am Ende nochmal, Herr Eberhardt, ja, wenn Sie die Möglichkeit hätten, eine Limo zu trinken, mit wem auch immer, wir würden Ihnen einen Gesprächspartner vermitteln, dann, Sie wussten, dass diese Frage kommt. Was fällt Ihnen da ein?
Ach, ich hätte ja gerne nochmal mit Franz Beckenbauer gesprochen.
Ach Gott, ja, okay.
Das hat nun leider, hat es nicht geklappt und es wird auch nicht mehr klappen. Aber Sie wissen ja, ich habe eine große Fußballaffinität.
Ja.
Und ich hätte jetzt den weltgewandten Franz Beckenbauer, der hätte jetzt auch ein schönes Schlusswort, das uns alle optimistisch zurücklässt, hätte der auch parat gehabt.
Ich danke Ihnen sehr, Herr Eberhardt. Ich grüße jetzt nochmal nach Hamburg und übermittle Ihnen meinen Neid, weil wir haben gerade Schmuddelwetter, bei Ihnen schien ein bisschen die Sonne zu scheinen. Alles Gute und wir werden noch die nächsten Jahre Kontakt halten.
Das machen wir, Herr Labusch. Ich freue mich drauf.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Ja, danke. Tschüss.
Ja, liebe Limo-Fans, so viel bleibt klar. Die Prosperität des deutschen Immobilienmarktes ist kein Selbstläufer mehr, war sie ja im Übrigen noch nie, auch wenn es lange Zeit so schien. Ich denke auch, dass es im Bereich von ESG zu einer Abschwächung der Kriterien kommen wird, wobei interessanterweise Das ist ja so ein Beispiel dafür, dass es gar keine offiziellen Kriterien gab und Unternehmen die selber erfinden mussten. Immer wieder waren staatliche Stellen dazu aufgefordert worden, doch Hilfestellungen bei den ESG-Kriterien zu geben, ohne Erfolg. Haben die aus Brüssel gerochen, warum sie die nicht aufstellten? Gute Frage. Zeit für Verschwörungstheorien, aber nicht von mir. Bleibt uns gewogen, es lohnt sich wie immer einen Blick in die Shownotes auf podcast.haufe.de/Immobilien, denn dort gibt es den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos. Außerdem können Sie unser digitales Abo kostenlos testen. Gibt es Anregungen zu Limo, dann schreibt uns unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem großen Dank an die Technik Severin Gauthier und Nico Usbeck, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.